Kapitel 37, Vollversammlung. Fackel? Was für eine Fackel, sagte Martin Klapp. Keine Ahnung, sagte Frank genervt, denn er fand, dass das nun wirklich nicht die Frage war. Ich habe keine Ahnung, was die Bundeswehr für Fackeln benutzt. Ich bin ja nicht bei EVG-NVG. Was ist denn EVG-NVG? Weiß ich auch nicht, sagte Frank. Sie saßen im Litfaß, um sich ein bisschen aufzuwärmen, denn es war kalt geworden und sie hatten keine Kohlen für die Öfen in ihrer Wohnung. Außerdem gab es hier Licht und man konnte jederzeit aufs Klo. Das waren starke Argumente für das Litfaß. Aber die haben sowas, nehme ich jedenfalls an. Viel Ahnung scheinst du gar nicht zu haben, sagte Ralf Müller. Frank ignorierte diese Frechheit. Er hatte keine Lust, sich zu streiten. Und wenn Ralf Müller ihm mit so einem Scheiß kam, dann handelte er sich wahrscheinlich ohnehin um eine Falle. Was will er, dachte er grimmig, dass ich meine Soldatenehre verteidige? Das ist ganz schönes Pech, sagte Achim. Da hätte ich aber keinen Bock drauf. Ich meine, Fackelträger, das ist wirklich scheiße. Aber vor allem da. Ich meine Weserstadion, echt mal. Er kippte seinen Wodka hinunter und goss sich einen aus seiner Taschenflasche nach. Frank freute sich, dass Achim sich wieder einigermaßen gefangen hatte. Er hatte bis vor kurzem immer nur auf der Luftmatratze in Franks Zimmer gelegen und geschlafen. Und wenn er nicht geschlafen hatte, dann hatte er an die Decke gestarrt und das war Frank nicht ganz geheuer gewesen. Aber jetzt ging es ihm wieder besser. Er wirkte gut gelaunt und unternehmungslustig und war auch schon leicht betrunken. Wenigstens das, dachte Frank. »Ich dachte, du hast das verweigert mit der Vereidigung«, sagte Martin Klapp. »Wieso können die dich dann einfach da als Fackelträger einteilen?« »Das ist ein Befehl«, sagte Frank. »Das ist nichts, was man verweigern kann. Das Gelöbnis abzulegen ist freiwillig, aber das Fackeltragen ist ein Befehl, und wenn man den nicht befolgt...« Er ließ das mal so stehen. Er wusste nicht genau, was dann kam. Knast? Oder erst einmal irgendwas darunter? Schwer zu sagen. »Was denn dann? Kommst du dann in den Knast oder was?«, fragte Ralf Müller, wie wenn er Franks Gedanken lesen konnte. »Weißt du das etwa auch nicht so genau?« »Knast«, kam Achim Frank zu Hilfe. »Knast nicht unter 2 Wochen. In schweren Fällen bis zu 10 Jahren Zuchthaus. Gehorsamsverweigerung geht immer auch vor ein ordentliches Gericht. So sieht das aus, Ralf. Da würde ich mal den Ball flach halten, wenn ich einfach bloß Kriegsdienstverweigerer wäre.« »Zivis unterliegen auch der Dienstpflicht«, sagte Ralf Müller. »Ich kann auch nicht einfach Nein sagen, wenn ja, 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 laber, laber, laber«, unterbrach ihn Achim. »Erzähl uns ein, Ralf. Und gleich kommt Martin noch damit, wie revolutionär es ist, wenn man sich untauglich schreiben lässt.« »Ich meine ja nur«, sagte Ralf Müller. »Ich meine ja nur, Scheiße«, sagte Achim. »Du hast einfach keine Ahnung, Ralf. Du kannst doch nicht von Frank verlangen, dass er den Befehl verweigert. Was meinst du, was sie mit ihm machen? Und was hat das dann genützt? Wenn du das für politisch hältst, dann verstehst du nichts von Politik und schon gar nichts von der konkreten Analyse der konkreten Situation.« »Was hat denn die konkrete Analyse der konkreten Situation damit zu tun?«, ließ sich Ralf Müller nicht so schnell unterkriegen. »Ich meine, warum demonstrieren wir denn dagegen, dass sie sowas im Stadion machen, wenn es andererseits okay ist, dass Frankie da mitmacht?« »Ich finde auch«, sagte Martin Klapp. »Man kann doch nicht sagen, es werden immer nur die paar Leute in der Regierung und die herrschende Klasse. Ich meine, wenn Revolution ist, dann gehen die Fronten oft quer durch. Ich meine, da hängt dann doch auch nicht immer nur Kapitalisten an den Laternen.« »Was redest du denn da jetzt für einen Quatsch?«, sagte Achim. »Seit wann willst du denn wieder die Revolution machen? Und wieso soll da jetzt gerade Frankie dran glauben?« »Darum geht's doch gar nicht. Ich sag doch nicht, dass man Frankie gleich dafür aufhängen soll.« »Vielen Dank«, sagte Frank sarkastisch. »Vielen Dank auch, Martin. Das ist nett von dir.« »Dafür, dass du nicht mehr organisiert bist, Martin«, sagte Achim, »bist du aber ganz schön flott dabei mit der Revolution.« »Du bist ja auch nicht mehr organisiert«, sagte Martin Klapp. »Man kann auch für die Revolution sein, wenn man nicht organisiert ist.« »Ja, aber unter welchen theoretischen Voraussetzungen?«, gab Achim zu bedenken. »Ich bin immer noch Sympathisant«, sagte Martin Klapp. Und spätestens hier blickte Frank überhaupt nicht mehr durch. »Außerdem sieht das doch so aus, dass wir jedenfalls der KBW und so, dass wir also dazu aufrufen, dass man die Vereidigung verhindert. Versteht ihr? Ich meine echt mal, Achim, wenn man die verhindern will, dann muss man doch gewaltsam vorgehen. Das ist ganz klar ein Fall von legitimer revolutionärer Gewalt. Und was ist, wenn Frankie dann auf der anderen Seite steht?« »Noch dazu mit einer Fackel«, gab Frank zu bedenken. Achim lachte. »Nein, das meine ich ernst. Man muss die Sachen noch einmal zu Ende denken«, sagte Martin Klapp. »Wir müssen gleich los«, sagte Ralf Müller. »Die VV fängt gleich an.« »Ist da jeden Abend Sitzung nur wegen der einen Vereidigung?«, fragte Frank. »Nur«, sagte Achim, »hast du eine Ahnung, nur. Das ist doch das Ereignis des Jahres. Das ist doch wie Weihnachten und Ostern zusammen für unsere lieben Genossen und Ex-Genossen und Revis und den ganzen anderen Strategen. Das ist doch für die alle das letzte Gefecht.« »Na, na, Achim«, sagte Ralf Müller, »auf einmal tust du so, als ob du da gar nichts damit zu tun hättest. Aber wer hat denn damals dafür gestimmt, dass Hans ausgeschlossen wurde? Und wer hat denn damals die Alkohol- und Drogenbeschlüsse im KGB mit durchgesetzt? Und jetzt machst du hier gleich die 180-Grad-Wendung. Da kannst du ja gleich zu den Jusos gehen. Ich meine, wer hat denn damals die ganze harte Linie mitgemacht?« »Das ist das Schöne an dir, Ralf«, sagte Achim, »dass es immer die anderen gewesen sind.« »Was macht ihr bei diesen Komiteesitzungen eigentlich immer so?«, wechselte Frank das Thema. Er hatte keine Lust, dass die drei jetzt wieder alte Rechnungen miteinander aufmachten. Sowas konnte ewig dauern und lebensgefährlich langweilig sein. Und seit wann seid ihr bei dem Komitee eigentlich Mitglied? So ist das nicht, sagte Martin Klapp. Das ist keine Komiteesitzung, das ist eine Vollversammlung. Vollversammlung von was? Wie von was? Martin, das Wort Vollversammlung bezieht sich immer auf eine bestimmte, definierte Menge von Leuten. Zum Beispiel alle Schüler an der Schule oder so. Also Vollversammlung von wem jetzt? Frankie, jetzt sei doch nicht so ein verdammter Korinthenkacker. Das ist einfach ein Plenum halt für alle, die darüber reden wollen, unterbrach ihn Achim. Für alle, die darüber reden wollen, die mitreden wollen oder überhaupt nur irgendwas reden wollen. Für alle, die labern wollen und labern und labern und labern. Also kann da jeder hingehen oder was, sagte Frank. Ja, natürlich, sagte Achim, was denkst du denn? Hauptsache, du willst reden oder besser noch, Hauptsache, du willst zuhören. Man braucht ja auch Leute, die zuhören. Ich glaube, vor allem wird er noch Leute gebraucht, die sich den ganzen Scheiß anhören. Achim, ich weiß nicht, sagte Martin Klapp. Irgendwie ist mir das jetzt auch ein bisschen so defätistisch. Ich meine, du hast ja recht. Aber kann man das auch mal ein bisschen positiver sehen oder jedenfalls kämpferischer oder was? Und wer organisiert das? Fragte Frank, ohne auf Martin Klapp zu achten. Das Komitee, sagte Achim und hob einen Zeigefinger. Sowas organisiert natürlich das Komitee. Es gibt immer ein Komitee, das sowas organisiert. Und wenn Publikum fehlt, dann gibt es ein Plenum. Er goss sich wieder ein Wodka ein. Prost auf die Plenums dieser Welt. Oder heißt es Plena oder Plenata? Da müsste man mal eine Vollversammlung drüber einberufen. Will jemand ein? Jetzt hör mal auf damit, Achim. Das ist ja langsam peinlich, sagte Martin Klapp. So geht das ja auch nicht, dass man immer alles runtermacht. Und Frankie, echt mal, das ist das Komitee gegen den 5. November. Hast du da noch nie von gehört? Wo lebst du eigentlich? Gegen den 5. November? Wie kann man gegen ein Datum sein, sagte Frank, um Martin Klapp ein bisschen zu ärgern. Das Komitee gegen die Vereidigung, Frankie, sagte Martin Klapp, mehr gelangweilt als verärgert. Da gehen alle hin, Frankie, da sind wirklich alle. Die MLer, die Anuller, die MGler, die Rewis sowieso, die Grünen, die christlichen Typen, das ganze Gesocks, ganz große Aktionseinheit. Die sind da alle beim Plenum. Das ist jetzt jeden Tag, das Plenum, wegen der Mobilisierung und allem. Was meinst du, was da los ist? Da kann man jetzt nicht fehlen, da müssen alle hin. Aha, sagte Frank, überrumpelt durch Martin Klapps plötzlichen Eifer. Er hätte nicht gedacht, dass ihm das noch so viel bedeutete. Da fiel ihm was ein. War da nicht auch Sibylle? Ja, wieso? Fragte Martin Klapp und wurde etwas rot. Warum? Was willst du denn von dir? Ich meine nur, das hattet ihr doch letztens erzählt, dass Sibylle auch da war. Neulich, also da ist doch egal. Und da brach ihn Martin. Ja, die war auch da. Na und? Ach so, sagte Frank. Er hatte Sibylle seit ihrer gemeinsamen Nacht noch immer nicht erreicht. Und langsam war ihm alles recht. Und da kann jeder hin? Ja, Frankie, dafür heißt es ja extra Vollversammlung. Jeder, sagte Achim, Hauptsache laber, laber, laber. Kannst deine Rede halten, komm sicher gut an. Das du nicht, sagte Frank, aber ich glaube, ich komme mal mit. Habt ihr das gehört, rief Martin Klapp, er kommt mit. Dann stutzte er, wieso eigentlich? Nur so, sagte Frank, ich meine, wenn ihr dahin geht, was soll ich sonst machen? Fernsehen ohne Strom, lesen bei Kerzenschein, alleine saufen? Wo ist das überhaupt? Das ist in der Aula von der Schule in der Kohlhöcker Straße, sagte Achim. Komm mal mit, das kann lustig werden. Laber, laber, laber. Was soll der denn da, sagte Ralf Müller. Was hat Frankie denn dabei zu suchen? Ausgerechnet. Außerdem ist die Schule nicht in der Kohlhöcker Straße, die Schule ist in der Kontriskape. Wieso, sagte Achim. Wir gehen doch immer von der Kohlhöcker Straße aus rein. Ja, aber die offizielle Adresse der Schule ist Kontriskape 26. Nein, Ralf, wirklich, sagte Achim. Das ist ja Wahnsinn. Gut, dass wir dich haben, Ralf. Was würden wir ohne dich anfangen? Am Ende wären wir weiter in dem Glauben geblieben, die Schule wäre in der Kohlhöcker Straße. Nein, die ist in der Kontriskape, beharrte Ralf Müller unbeeindruckt. Außerdem wird man ja wohl noch fragen dürfen, was der da überhaupt will. Wieso, Ralf Müller, sagte Frank. Ich denke, da darf jeder hin, oder bestimmst du das? Bist du da der Oberguru, Ralf Müller, oder was? Außerdem ist da geheizt und sie haben ein Klo, immerhin. Das hat jetzt noch gefehlt, sagte Ralf Müller säuerlich, dass da jetzt noch alle hinkommen, die sich bloß mal aufwärmen wollen. Nun hör mal auf, Ralf, sagte Martin Klapp. Wenn Frankie mitkommt, dann ist es doch genau richtig. Ich meine, wer hat mehr Grund, gegen diese Vereidigung zu sein als er? Eben, sagte Frank, aber ihm war nicht ganz wohl dabei. Man müsste ehrlicher sein mit Martin, dachte er. Man sollte ihm die Sache mit Sibylle erzählen. Später, dachte er zur eigenen Beruhigung, später, wenn alles klar ist. Gehen wir, sagte Achim. Als sie in der Schule an der Kuhlücker Straße ankamen, war es dort schon so voll, dass sie an der Wand stehen mussten, eingeklemmt zwischen vielen anderen Ex-Genossen von Martin, Ralf und Achim, denn das war den dreien dann doch wichtig, dass sie unter Genossen oder auch Ex-Genossen standen. Es ist manchmal unbequem, wenn man mit Martin befreundet ist, dachte Frank, als er mit dem Rücken zur Wand und hoffnungslos von Genossen und Ex-Genossen eingeklemmt in den Raum spähte und nach Sibylle suchte. Martin, Ralf und Achim waren unterdessen dabei, alle möglichen Leute zu begrüßen. Vor allem Achim erntete viel Schulterklopfen, was Frank zu der Einschätzung brachte, dass die meisten dieser Genossen wohl selber mittlerweile ausgetreten, also Ex-Genossen waren. Das ergibt eine ganz neue Politgruppierung, die Fraktion der Ex-Genossen, dachte er, während vorne am Rednerpult eine Frau die Leute mit einem längeren Vortrag auf den Abend einstimmte. »Nur zur allgemeinen Einführung will ich ein paar Dinge sagen«, begann sie ihren Vortrag. Und dann redete sie davon, dass es wichtig sei, sich auf das eine Thema zu konzentrieren, nämlich auf die Verhinderung der Vereidigung im Weserstadion und dass man dafür alle anderen Differenzen in den Hintergrund stellen solle, weil ein breites Bündnis das Gebot der Stunde sei und dass sie hoffe, dass es heute Abend nicht wieder zu endlosen Reibereien über zweitrangige Fragen käme, die die Breite der Aktionseinheit eher verhinderten als förderten. An dieser Stelle kamen bereits die ersten Zwischenrufe und auf die Zwischenrufe kamen andere Zwischenrufe, woraufhin die Frau abgab an den Leiter der Versammlung, der sich, und es war dann auch für Frank überraschend, als Wolfgang entpuppte. Wolfgang, der Lehrer, Ex-Genosse und Ex-Mitbewohner von Martin Klapp. Und als er ans Rednerpult trat, entdeckte Frank auch seine Frau, die ganz in der Nähe auf einem Stuhl saß und ihrem mittlerweile geborenen Kind gerade die Brust gab. Wolfgang bekam ein bisschen Beifall aus der Mitte des Saals, nicht aber von den Genossen und Ex-Genossen um Frank herum, die buhten ihn aus, was Frank zu der Annahme brachte, dass Wolfgang mehr als nur ausgetreten war. Wahrscheinlich hatte die Seiten zu schnell gewechselt, dachte er. Wahrscheinlich ist er schon bei den Grünen, das geht manchmal schnell, dachte er. Dann ist Ex-Genosse nicht mehr gleich Ex-Genosse, dachte er, und nahm sich vor, Martin Klapp, der irgendetwas in Richtung Rednerpult brüllte, bei Gelegenheit mal nach Details zu fragen. Wolfgang ließ sich, falls ihn die Buhrufe seiner Ex-Genossen verwirrten, davon nichts anmerken. Er erklärte sich zum Kandidaten für das Amt des Versammlungsleiters und wollte, wie er sagte, zunächst etwas zum Verfahren sagen, dass es nämlich eine vorläufige Tagesordnung gebe, die er, und damit wäre man gleich bei Punkt 1 dieser Tagesordnung, zunächst zur Diskussion stellen wollte, wobei, das wollte er für alle Neuankömmlinge noch einmal zum Verfahren sagen, Geschäftsordnungsanträge vorgezogen würden, allerdings müssten sie deutlich gemacht werden, indem bei einer Meldung zur Geschäftsordnung beide Hände gehoben werden müssten. Daraufhin flogen schon einmal viele Hände hoch und es gab viel Geschrei und Gebrüll. Auch Martin Klapp hatte beide Hände oben und schrie etwas von Gegenkandidat und in diesem Moment verlor Frank das Interesse, denn er hatte Sibylle entdeckt. Sie stand auf der anderen Seite des Saals in einem Pulk von Leuten und hopste ein bisschen herum, wohl um auch mal etwas zu sehen von dem, was vorne im Saal so passierte. Wobei Frank sich schon fragte, wozu es gut sein sollte, Wolfgang zu sehen, der in diesem Moment sagte, dass er keine Lust habe, dass die ganze VV mal wieder durch Geschäftsordnungsanträge blockiert würde oder so ähnlich. Frank hörte nicht mehr genau hin. Er sah nur noch Sibylle und wie sie herumhopste und dabei eine rauchte und mit jemandem sprach, der neben ihr stand. Und Frank dachte, dass er auch gerne so neben ihr stehen würde. Und dass er sie dann auch gerne, falls sie das wollte, einmal hochheben würde, nur damit sie sehen konnte, wie Wolfgang sich mit jemandem herumrangelte, der an sein Mikrofon wollte. Neben ihm holte Achim seinen Flachmann raus, nahm einen Schluck und reichte ihn Frank. »Auch was?«, fragte er. Und Frank nahm einen Schluck gegen die Aufregung, denn dass er Sibylle endlich wieder sah, ließ ihm das Herz bis zum Halse schlagen. »Schau dir das gut an«, brüllte Achim in Franks Ohr, denn um sie herum war es jetzt schon sehr laut geworden. »Das ist das letzte Gefecht der K-Gruppen, ich sag's dir.« Frank nickte gleichgültig, gab ihm die Flasche zurück und schaute wieder zu Sibylle. Und genau in diesem Moment trafen sich ihre Blicke und Frank lächelte und winkte und sie lächelte und winkte zurück und Frank machte mit dem Daumen ein Zeichen zur nächstgelegenen Tür und sie nickte und machte ein ähnliches Zeichen zu der Tür in ihrer Nähe und Frank sagte bis gleich zu Achim, aber der hörte sowieso nicht zu, sondern rief holla, holla, holla in die Gegend und lachte dabei und auch die anderen schienen schwer beschäftigt, also ging Frank ohne weitere Verabschiedung zur nächsten Tür hinaus. Dann stand er draußen auf dem Gang, der die Aula umfasst, und hatte ein Problem. Die Aula hatte mehrere Eingänge, und der, den Sibylle nehmen würde, wenn sie ebenfalls die Aula verließ, lag genau auf der anderen Seite der Aula, und Frank fragte sich, ob er den die Aula umfassenden Gang nun links oder rechts herumgehen sollte, um sie zu treffen. Das ist heikel, dachte er, wenn ich links herumgehe, also oben herum, dachte er, und sie geht, wenn sie die Aula verlässt, ebenfalls links, damit aber unten herum, dachte er, dann könnten wir theoretisch immer im Kreis um die Aula herumlaufen, ohne uns zu treffen, dachte er. Und umgekehrt ist es genauso. Wenn ich aber einfach hier stehen bleibe in der Hoffnung, dass sie kommt, und weil ich nicht riskieren will, falsch herumzugehen, dachte er, dann könnte es passieren, dass sie genauso denkt wie ich und auch bei ihrem Ausgang stehen bleibt, und dann könnten wir theoretisch ewig da stehen bleiben und das bringt dann auch nichts, dachte er und kam zu der Erkenntnis, dass der einzig sichere Weg, sie zu finden, darin bestünde, so schnell auf dem Gang um die Aula herumzulaufen, dass man sie für den Fall, dass sie in derselben Drehrichtung um die Aula herumging, dennoch irgendwann einholen und also abfangen konnte. Und kaum hatte er das gedacht, sprintete er auch schon los und stieß, als er um die erste Ecke kam, fast mit Sibylle zusammen, die erschrocken aufschrie, als er direkt vor ihr mit rudernden Armen zum Stehen kam. Hallo, sagte Frank atemlos, du also auch hier? Ja, sagte sie, obwohl ich das eher zu dir sagen würde. Ich also auch hier? Ja, sagte sie, das finde ich irgendwie logischer. Das kann sein, sagte er, obwohl ich nicht glaube, dass Logik hier eine große Rolle spielt. Sie nickte und lächelte und blickte zu ihm hoch. Und das irritierte ihn. Das sollte sie nicht müssen, dachte er. Es ist nicht richtig, dass sie zu mir hochgucken muss. Das hat sie nicht verdient, dachte er. Und wäre fast ein bisschen in die Hocke gegangen, damit sie auf gleicher Höhe miteinander reden konnten. Aber dann fiel ihm noch rechtzeitig ein, dass man sowas auch falsch verstehen konnte, wenn nicht gar falsch verstehen musste. »Du hast es ja ganz schön eilig gehabt«, sagte sie unterdessen. »Ist einer hinter dir her?« »Nein, ich dachte, ich laufe mal eben um die Aula rum. Du warst ja auf der anderen Seite.« »Ja, das stimmt«, sagte sie. Sie schwiegen einen Moment, wie wenn jeder seinen eigenen Gedanken nachhing. »Was machst du hier überhaupt?«, sagte er schließlich, als er das nicht mehr aushielt. »Willst du auch Anträge zur Geschäftsordnung stellen?« »Ja«, sagte sie lachend und fuhr sich mit den Händen durch die Haare. »Ich hatte auch schon ganz vergessen, wie bescheuert diese Art von Vollversammlungen immer sind.« »Zumal sich noch die Frage stellt, ob das Wort Vollversammlung in diesem Fall überhaupt das richtige Wort ist«, sagte Frank. »Ja, ja«, sagte sie und tippte dabei ganz leicht mit einem Zeigefinger gegen seine Brust. »Ja«, sagte Frank, »wie geht's denn sonst so?« »Gut«, sagte sie. »Vielleicht sollte man sich mal treffen, vielleicht sollte man mal zusammen essen gehen«, sagte Frank. »Ja«, sagte sie. »Nur ein simples, einfaches Ja.« Frank hätte nicht gedacht, dass es so einfach sein könnte. »Warum nicht gleich jetzt?«, sagte er mutig geworden. »Das ist doch sowieso alles totaler Quatsch da drin.« »Würde ich so nicht sagen«, sagte sie ernsthaft. »Das ist schon wichtig. Immerhin geht es um die Vereidigung.« »Ich weiß, dass es um die Vereidigung geht«, sagte Frank, »und das mag ja auch wichtig sein. Es gibt aber Wichtigeres.« »Was denn?« »Naja, zum Beispiel...« Sie sah ihn neugierig an und Frank dachte, dass das jetzt der Moment war, an dem man die richtigen Worte finden müsste. »Man muss nur die richtigen Worte finden«, dachte er. »Es ist alles nur eine Frage, wie man es sagt. Die Sache selbst ist ja klar«, dachte er. »Was soll's? Sie weiß doch Bescheid. Aber irgendwas muss man auch sagen«, dachte er. Und er wurde ein bisschen sauer, weil er die richtigen Worte nicht fand. »Man kann es nicht einfach nur so sagen«, dachte er. »Ohne die richtigen Worte macht man sich bloß lächerlich. Dann stottert man nur herum und macht alles kaputt«, dachte er. Aber andererseits, dachte er, stellt sich auch die Frage, wieso gerade ich die richtigen Worte finden soll. Warum versucht sie nicht auch mal irgendwas zu sagen? Obwohl, dachte er, vielleicht sucht sie ja auch noch nach den richtigen Worten. Und dann fiel ihm auf, dass er jetzt schon ziemlich lange nichts mehr gesagt hatte. Das wird dann langsam auch mal peinlich, dachte er. Und deshalb sagte er, »Essen«. Und das klang ungewollt um einiges patziger, als es gemeint war. Und es war ja eigentlich gar nicht gemeint. Es ist ja nur eine dumme Verlegenheitsantwort, dachte er und bekräftigte, »Essen ist wichtiger.« »Findest du?«, sagte sie nachdenklich. »Nein«, sagte Frank. »Oder doch, egal. Lass uns was essen gehen und die Scheiße hier gut sein lassen. Wir können dabei ja einen Antrag zur Geschäftsordnung formulieren.« »Naja«, sagte sie zögernd und schüttelte dann den Kopf. »Geht nicht, ich bin nicht alleine hier. Ich bin auch mit anderen Leuten hier. Ich meine...« »Ich auch«, sagte Frank. Er wollte nicht hören, was es mit den anderen Leuten auf sich hatte. »Vielleicht morgen«, sagte sie und tippte wieder mit dem Finger auf seine Brust. »Wie wär's denn morgen?« »Morgen ist gut, aber nicht so gut wie jetzt.« »Aber jetzt geht es nicht«, sagte sie. »Okay, dann morgen«, sagte Frank. »Wo denn?«, sagte sie. »Dubrovnik«, sagte Frank. Denn das war das einzige Restaurant, das ihm auf die Schnelle einfiel. »Das ist ganz okay. Das ist jugoslawisch.« »Jugoslawisch«, sagte sie. »Das passt ja. Erst serbisches Reisfleisch und jetzt Dubrovnik.« »Was für serbisches Reisfleisch?«, fragte Frank. »Das weißt du nicht mehr«, sagte sie. »Komisch. Ich weiß das noch.« »Ja, stimmt. Die Mensa. Aber da ging es, glaube ich, nicht so sehr um Jugoslawien«, sagte Frank. »Das hatte mehr was mit Reis zu tun. Ich glaube, die hatten damals mehr so den Reistag in der Mensa. Mit Milchreis auch und so.« »Im Dubrovnik gibt's nicht viel Reis. Da gibt's nur Fleisch mit Fleisch.« »Na dann«, sagte sie und lächelte fahrig, und Frank merkte, dass sie unruhig wurde. Es zog sie wohl zurück in die Aula zu ihren Freunden, ganz im Gegensatz zu Frank, den jetzt keine 10 Pferde mehr da hineingebracht hätten. »Lass uns morgen da treffen«, sagte sie und fügte, wie um es sich selbst besser einzuprägen, hinzu, »morgen dann, im Dubrovnik.« »Ja«, sagte Frank, »morgen im Dubrovnik.« »Ja«, sagte sie, »ich muss da mal wieder.« »Ja«, sagte Frank, »das ist ja sicher auch wichtig.« »Ja«, sagte sie, »ich bin mit den Leuten da.« »Ich auch«, sagte Frank, »ich bin auch mit den Leuten da.« »Du musst dann darum«, sagte er und zeigte in die Richtung, aus der sie gekommen war. »Und ich gehe dann darum.« Sie tippte ihm ein letztes Mal auf die Brust und lächelte ein letztes Mal zu ihm hoch. »Du bist ein Schatz, weißt du das?« »Nein«, sagte er und wurde plötzlich wütend. »Nein, bin ich nicht, ich bin kein Schatz.« »Dann eben nicht«, sagte sie. »Okay«, sagte er, und es tat ihm gleich schon wieder leid. »Dann bis morgen«, sagte sie und ging in ihre Richtung. »Wann morgen?«, rief Frank ihr hinterher. »Ach so, ja, wie wär's mit 8? Okay, sagte Frank, um 8 im Dubrovnik. Sie nickte und ging in die eine Richtung davon, und Frank ging in die andere Richtung, aber er ging nicht mehr zurück in die Aula, sondern verließ die Schule. Er wusste, dass er es nicht ertragen würde, Sibylle den Rest des Abends aus der Ferne zu beobachten, und außerdem fürchtete er, dass Martin Klapp etwas merken könnte. Man sollte sein Glück nicht herausfordern, dachte er, während er die Kohlhöcker Straße entlang ging. Leider war es noch viel zu früh, um schlafen zu gehen, und zu Hause, das wusste er, hatte er nur noch einen kleinen Kerzenstummel, das reichte nicht, um noch ernsthaft etwas zu lesen. Er kam an dem Haus vorbei, an das jemand vor ewiger Zeit schon die Worte »Die lila Eule beginnt erst in der Dämmerung ihren Flug« gesprüht hatte. »Kein Wunder«, dachte er grimmig, »kein Wunder. Wahrscheinlich hat sie ihre Stromrechnung nicht bezahlt, die lila Eule«, dachte er, »das treibt sie aus dem Haus, wenn es dunkel wird.«